Bücher, der Lübbe-Audio-Podcast.
Hallo, herzlich willkommen hier beim Lübbe-Podcast-Eichborn-Podcast. Niemand weiß so genau, wie wir heißen. Macht nichts.
Wir wissen wenigstens noch, wie wir heißen.
Genau. Ich heiße nämlich Friederike Achilles. Ich bin Lektorin im Eichborn-Verlag und freue mich total, dass heute unsere Autorin Laura Karasek zu Gast ist. Hi, Laura.
Hallo, ich freue mich auch.
Schön, dass du uns besuchst. Ja, zu dir vielleicht ein paar Worte für ein paar wenige Hörer, die dich eventuell noch nicht kennen sollten. Du bist sehr umtriebig. Du hast 6 Jahre, meine ich, als Anwältin in einer großen Wirtschaftskanzlei in Frankfurt gearbeitet. Mhm. Hast aber auch schon vor Jahren einen Roman geschrieben. Dieses Jahr kam von dir nochmal ein Kolumnenband raus, von den Kolumnen, die du für stern.de schreibst. Jetzt moderiert sie auch noch, nämlich auf Vox und ZDF Neo. Also man sieht, du bist irgendwie ein Hansdampf in allen Gassen und überall unterwegs. Und wenn man so deine Texte vor allem sich anhört oder liest oder wie auch immer, merkt man oder stellt man fest, dass für dich ein großes, großes Thema ist Feminismus, Sexismus, die Rolle der Frau in der Gesellschaft. Mhm. Und jetzt könnte man dich ja anschauen und denken, naja, diese Frau hat doch echt alles. Du hast es überall geschafft, du stehst auf der Sonnenseite sozusagen. Wie kommt es, dass dich das so krass umtreibt?
Was will sie denn noch alles? Ich liebe das. Ich liebe immer diesen Vorwurf, den Männer machen, so, hey, jetzt beruhigt euch doch mal, ihr dürft Auto fahren, ihr dürft wählen, was wollt ihr denn noch alles?
Genau.
Naja, wenn man sich zufrieden gibt, ich glaube, Genügsamkeit ist ein wunderbarer, aber sehr schwer zu erreichender Zustand. Das hat ja jetzt nicht nur was mit Feminismus zu tun, sondern ich glaube, dass man, wenn man viele Träume hat und viele Wünsche hat, dass man das Recht hat oder die Möglichkeit hat, viele verschiedene Versionen von sich selber auszuprobieren und eben nicht zu sagen, ich bin nur das eine, ich bin nur Anwältin oder nur Mutter oder nur Autorin. Was heißt hier nur? Also ich finde, mir macht das immer total viel Spaß, in verschiedene Rollen zu schlüpfen. Und ich finde es eigentlich auch bedauerlich, wenn Menschen oder die Gesellschaft einem das so ein bisschen untersagt, indem sie einen halt in eine Schublade steckt und sagt, du gehörst doch dahin, du bist jetzt Anwältin, so für den Rest deines Lebens. Also wir sind ja auch nicht mehr, ich meine, früher haben die Menschen wirklich, glaube ich, 40 Jahre für eine Firma gearbeitet. Ja. Diese Zeiten sind vorbei.
Genau.
In der Dating-Welt genauso wie in der Berufswelt. Deswegen, ich probiere einfach gerne Sachen aus und schreiben ist eine Sache, die mich extrem glücklich macht, die aber ja auch sehr einsam ist, also das ist ja eine Auseinandersetzung.
Du schreibst viel nachts, ne?
Genau.
Da kommen doch die bösen Gefühle immer hoch. Wenn man nachts alleine da sitzt mit einem Rotwein oder wie auch immer, da denkt man doch viel negativer als tagsüber. Ja, macht sich das bemerkbar
natürlich.
Für dich beim Schreiben?
Also
denkst
du
am nächsten Tag, scheiße, ich muss die Hälfte wieder kürzen? Weil.
Naja, also es gibt die.
Abgerantet aus Versehen.
Es gibt die schöne Geschichte von Billy Wilder, der wunderbare Filme gemacht hat, wie manche mögen es heißt. Und der nachts, man denkt ja manchmal nachts, so wie vielleicht auch betrunken oder Leute, die kiffen, man denkt dann, dieser Einfall ist jetzt so großartig. Ja? Billy Wilder hatte einen Notizblock neben seinem Bett und ich habe das übrigens auch. Und der hat sich eine grandiose Idee, so wie ihm schien, aufgeschrieben und am nächsten Tag schaute er auf den Zettel und auf dem Zettel stand Boy Meets Girl. Also das war sein unfassbarer Einfall. Man hat nachts manchmal Einfälle, die am nächsten Tag doch eher belanglos sind. Ja. Aber ich finde nachts zu schreiben ganz schön, weil da so eine, man hat das Gefühl, die Welt schläft, man hat so eine Ruhe. Ich sitze dann da wirklich manchmal mit ein Glas Wein, manchmal mit einem Zigarettchen. Meist
oder
auch
anderen Dingen, die wir jetzt nicht erwähnen.
Nein.
Okay.
Das nicht. Aber ich habe dann Musik an und ich meine Bücher, also vor allem jetzt dieser Roman, 3 Wünsche, der handelt ja auch von Themen, die doch eher auch eine Schwere haben. Also ich glaube, der Roman ist unterhaltsam und hat auch lustige Sexszenen und Machtszenen und Männerszenen. Aber es ging mir auch um die Abgründe. Es ging mir auch darum, dass die Heldinnen nicht perfekt sind. Die eine verliert ihren Vater an Krebs. Und da geht's um den ganzen Erwachsenwerdungs- und Abnabelungsprozess und auch die Frage danach, was bedeutet der Vater eigentlich im Leben einer Frau, einer jeden Frau? Bleibt er immer unser Referenzmann? Ist er immer Vorbild? Wollen wir ihm etwas beweisen? Müssen sich alle anderen Männer im Leben einer Frau an ihm messen lassen?
Ja.
Es gibt eine andere Figur, also meine 3 Heldinnen, die eine, Maxi, hat eben eine sehr leidenschaftliche, außereheliche Affäre mit einem deutlich älteren Mann. Auch das.
Und da finde ich, bei Maxi vor allem merkt man, also Helena, die ihren Vater verliert, das ist für mich ein bisschen so wirklich der traurige Part des Buches. Mhm. Ne? Also wenn wir jetzt wieder auf das Thema Nachts sind die Gefühle ein bisschen dunkler kommen. Mhm. Und Maxi wiederum, die mit der Affäre, da hat man, finde ich, beim Lesen wirklich das Gefühl, da ist so viel Wut auch aus dir rausgekommen. Irgendwie, ich weiß nicht, ob das stimmt oder ob ich das nur denke, aber da dachte ich immer, ich sehe Laura vor mir, wie sie nachts zu Hause sitzt und sich diesen ganzen Wut über diese langweilige Scheißwelt irgendwie vom Herzen schreibt, dass so eine Heldin, dass Maxi irgendwie einfach aus diesen Reglements mal raus wollte und ja, alles hinter sich lassen wollte. Gleichzeitig merkt man aber ja, dass sie auch eine völlig verlorene Person eigentlich ist, ne? Die versucht sich sehr zu finden und
ja, sie sucht halt
gleitet dann nochmal ein bisschen ab irgendwie.
Und sie bricht so ein bisschen mit der Gesellschaft und auch mit den Erwartungen. Ja. Also ich finde ohnehin die Frage heutzutage nach Monogamie, was ist zeitgemäß, mhm, wie kann man eine Ehe lange leben? Wir werden älter, wir haben viel mehr Möglichkeiten, viel mehr Optionen, überall sind lauern Versuchungen. Sie versucht aus diesem gesellschaftlichen Korsett, ja, so ein bisschen auszubrechen und ist aber gleichzeitig natürlich auch vollkommen getrieben und rastlos und ihre Libido und dieser Mann macht sie auch krank und sie macht diesen Mann auch krank. Also wenn man, ja, eben jemand, mir war das ganz wichtig, auch sowas zu schildern, wo zwei Menschen sich eigentlich lieben, aber sich so verfallen sind, dass diese Liebe einfach nur noch, ja, Schmerz und, ja, Machtkampf
ist. Das merkt man sehr gut im Buch an, auf jeden Fall. Kennst du sowas aus eigener Erfahrung oder
ich habe schon
so beobachtet von vielen Freunden?
Ich habe natürlich schon auch meine Erfahrung früher gemacht mit Männern und ich glaube, jeder, also...
Also wenn man eigentlich weiß, man hängt hier in einer total toxischen Beziehung, aber man kommt einfach,
ja,
nicht raus.
Also ich neige,
eigentlich kennt es jeder wahrscheinlich.
Jeder kennt es und, ja, ich finde, ich neige auch schon zur Selbstsabotage oder ich habe oft das Gefühl, dass man so einen Zustand des vollkommenen Glücks gar nicht so richtig erträgt, ja, und aushält
vielleicht,
und dann eben so eine Zerfleischungs, dann so ein Mechanismus einsetzt, in dem man denkt, wie weit kann ich gehen, was muss ich noch tun, um den zu vergraulen, damit er mir endlich zeigt, ja, dass ich eigentlich es nicht wert bin und so. Also da spielt ja ganz viel,
das
auch
stimmt,
Autoaggression eine Rolle, Sex, Leidenschaft, also diese ganzen Bedürfnisse und das wollte ich anhand dieser Figur, ja, einfach zeigen, die eine unglaubliche Liebesgeschichte hat.
Fall. Vielleicht ist das ein ganz guter Punkt, um direkt mal auf die dritte Person überzuleiten, ja, wovon du gleich ein bisschen lesen wirst. Beziehungsweise, ich glaube, wir haben jetzt noch gar nicht so ganz genau erklärt, worum der Roman geht. Und zwar, also gut, man konnte es erahnen, es geht um drei Frauen, alle so um die 30, Mitte 30, die völlig unterschiedliche Leben haben, die sich am Anfang des Buches auch noch nicht kennen. Sie treffen sich dann zufällig und stellen eben fest, also wie gesagt, völlig verschiedene Biografien, aber alle müssen sich gerade mit der Entscheidung rumschlagen, wo will ich eigentlich hin im Leben, beziehungsweise wo muss ich mit diesem Leben hin? Jetzt ist der Moment, die Weichen zu stellen für die Zukunft. Da spielt natürlich ganz viel Kinderwunsch rein oder auch Nicht-Kinderwunsch. Und man fragt sich, ist das jetzt richtig, kein Kind zu wollen? Arbeitswelt, Berufswelt, aber eben auch, wie vorhin schon gesagt, Abschied von den Eltern, der dann langsam auch anfängt. Genau, und die letzte Figur, die wir jetzt bisher noch nicht so genau erzählt haben, das ist Rebecca.
Ja.
Die in einer sehr, sehr männlich geprägten Berufswelt sich durchzuschlagen versucht, das auch sehr gut macht, aber eben trotzdem sehr mit diesen Machtspielchen zu tun hat, gleichzeitig einen Kinderwunsch hat, den sie aber auch nicht so richtig äußern möchte, kann, will, wie auch immer. Genau, und davon hören wir jetzt ein bisschen.
Genau, also sie hat immer das Gefühl, sie muss sich so ein bisschen entscheiden. Sie muss sich halt auch oft dumme Sprüche im Büro anhören. Und da ging es mir halt auch um ja den Sexismus, den wir heute immer noch so zum Teil erleben, wenn Männer halt dauernd sagen, stell dich nicht so an, Kleine und so weiter. Ich habe das auch selber viel erlebt in bestimmten Besprechungen und Meetings, also gar nicht direkt intern jetzt in meiner Kanzlei, um Gottes Willen, da war ich sehr glücklich. Aber es gibt natürlich immer wieder Vorurteile, mit denen Frauen dauernd konfrontiert werden, wenn sie auf ihr Äußeres reduziert werden oder, na, du willst doch eh nur ein Kind. Und sie stellt sich eben auch all diese Fragen, kann ich mit dem Kind noch so performen? Es geht auch viel um Selbstoptimierung, um diesen Leistungsdruck und so weiter. Also ich lese jetzt mal etwas von Rebecca, die verheiratet ist.
Wir lauschen gebannt.
Da ist es, das Ziehen im Unterleib, das Ziehen im Herzen, Blut, immer dieses beschissene Blut und wieder kein Baby. Wie oft hat sie in den letzten Monaten geglaubt, schwanger zu sein und dann geweint, als sie ihre Tage bekommen hat. Was soll sie tun, wenn sie niemals Kinder bekommen kann? Wenn man hofft, bittet und für ein paar Tage glaubt, schwanger zu sein, sich einredet, dass die Dinge plötzlich anders riechen und schmecken, ist man schrecklich enttäuscht, wenn die verspätete Regel einem wieder den Vogel zeigt, einem unter die Nase reibt, nein, unter die Nase blutet, dass man irre ist, an Wahnvorstellungen leidet, keine Ahnung hat, seinen Körper nicht kennt, haha, lacht er einen aus, die blutige Lache, und du Idiotin hast im Kopf schon Kindernamen ausgesucht, Dummerle. Jede Periode ein Schlag ins Gesicht, ein Tritt in den Unterleib. Ihr Körper zeigt ihr, wer an der Macht ist, wer hier die Hosen anhat, und sie kann nur hilflos zusehen, wie er nicht fruchtet und sich nicht befruchten lässt. So sehr sie sich bemüht, ihn zu beackern, zu gießen, zu pflegen und zu hegen, er gehorcht ihr nicht. Rebecca will gemein zu ihm sein, aber sie weiß, er hat mehr Macht und wird noch viel gemeiner zu ihr sein können. So, jetzt springe ich ein bisschen, weil sie geht, sie ist auf einer Firmenfeier eingeladen in ihrer Männerwelt. Wenigstens kann ich saufen, denkt Rebecca auf der Toilette des Restaurants und sucht nach einem neuen Tampon. Heute Abend findet wieder eines dieser Events ihrer Unternehmensberatung statt. Teambuilding, Bonding, Work-Life-Balance-Retreat. So wird es intern beworben. Heute sitzt Rebecca schräg gegenüber von diesem Typen aus dem Vorstand. Er ist ihr schon ein paar Mal aufgefallen. Er sieht nicht schlecht aus, hat vielleicht ein bisschen zu viel Bart und dafür ein bisschen zu dünnes Haar. Er ist nicht hässlich, aber auch nicht hübsch. Er schmatzt so selbstherrlich beim Essen, kaut so laut, wie einer nur kauen kann, der eine hohe Position hat. Selbstgefällig, lauter als alle anderen. Sie schauen einander dauernd an, er sie und sie ihn, die anderen am Tisch unterhalten sich, aber das stört sie nicht, das hält sie nicht ab, ihre Blicke durchkreuzen die Worte der anderen, sie sprechen nicht miteinander und trotzdem ist alles klar. Seine Blicke sind eindeutig und sie möchte, auch um ihn nicht zu beschämen, spielerisch darauf reagieren. Ein bisschen bloß, nicht allzu sehr. Denn wenn sie ihn so anschauen würde, wie er sie, dann würden sie beide eine Art Vertrag, eine Übereinkunft unterzeichnen, einen Deal machen. Und das will sie nicht. Aber sie will auch nicht, dass seine Blicke nachlassen. Also bleibt es bei der Andeutung. Doch schon nach der Vorspeise steht er auf und kommt zu ihr herüber, baut sich vor ihrem Tischnachbarn auf und bittet ihn aufzustehen und mit ihm den Platz zu tauschen. Er geniert sich nicht. Er sagt einfach, machen Sie mal Platz, ich möchte jetzt neben der Kollegin sitzen. Sie hatten sie nun lange genug für sich. Der rundliche Typ aus dem Controlling, der neben ihr sitzt, steht blitzartig auf, zuckt resigniert und machtlos mit den Schultern, als er Rebecca ansieht und verlässt den Platz. Als der Vorstandstyp erneut für sie zur Bar läuft, nachdem sie ein paar Schritte und Drehungen auf der Tanzfläche miteinander versucht haben, sie im zurückschreckenden Modus, immer ausweichend, immer ein bisschen peinlich berührt, er im Vorstandsmodus, ohne Rhythmusgefühl und trotzdem souverän, stellt sich der pummelige Typ aus dem Controlling neben sie. Er ist unangenehm groß, überall ist Haut und Masse und man kann ihn laut atmen hören, selbst bei Rihanna. »Schade, dass ich verjagt worden bin«, sagt er. »Aber jetzt holt dein Wiesel dir ja einen Drink. Den hast du ja ganz schön im Griff. Soll ich dich retten?« »Das schaffe ich schon alleine.« »Bist du Feministin? Siehst gar nicht so aus.« »Wie sieht eine Feministin denn aus?« »Naja, spaßbefreit, burschikos.« »Und wie sehe ich aus? Wie eine Schlampe?« »Jedenfalls nicht spaßbefreit und sehr sexy. Du siehst jedenfalls heiß aus. Das passt gar nicht zum Feminismus.« Wow, Rebecca spürt, wie sich die Flummis in ihrem Bauch aufheizen vor Wut und Unbehagen. Manche Feministinnen sollen sich sogar duschen, habe ich gehört. Und ganz wenige seltene Exemplare rasieren sich sogar die Beine. Tanz mit mir, du kleine Feministin. Ich glaube, sagt Rebecca, ich brauche mal eine Pause. Sie wischt sich mit der Hand über die Stirn, ihr ist selbst ganz heiß geworden. Ah, mit dem Chef tanzt du, aber mit mir nicht. Der Dicke ist sauer. Das hat damit nichts zu tun. Sie klingt schrill. Jeden verdammten Tag der letzten Jahre hat sie sich mit ihrem Körper beschäftigt, wovon er zu wenig oder zu viel hatte, wo er zu dick war und wo zu schmal, wo die Haut nicht makellos genug war, das Kinn zu unförmig, wie bedeutungslos das alles gegen den Makel der Unfruchtbarkeit ist. Lasst mich endlich schwanger sein, denkt sie und kippt den Wein herunter, als ob sie eine Wut in sich zu löschen versucht. Wie lange soll sie das alles hier noch mitmachen? Sich anbieten. Ich kann den Job. Ich kann das alles auch, genauso wie ihr. Ich habe ein dickes Fell, auch wenn es nur nach Pelzweste aussieht. Nein, ich will mich nicht beweisen, nur weil ich eine Frau bin. Aber lasst mich doch trotzdem eine Frau sein. Der Mann aus dem Vorstand kommt wieder. In seinen Händen wippen und schwappen zwei randvolle Gin-Tonic-Gläser und er überreicht Rebecca eins. Der Dicke verzieht sich. Rebecca hat jetzt richtig düstere Laune. Sie spürt, wie sie blutet, wie sie ausläuft. Sie wird nicht betrunken und will es nun auch nicht mehr werden. »Ich muss bald gehen«, sagt sie beinahe entschuldigend. Sie denkt an Poker, fühlt sich, als hätte sie längst viel zu viele Jetons gesetzt und könnte nicht mehr aussteigen. Es ist eigentlich zu spät, um Nein zu sagen. »Ich bringe sie.« »Zum Taxi?« »Natürlich nach Hause. Ich bestehe darauf.« Nun weiß sie weder ein noch aus. Sie will ihm kein schlechtes Gefühl geben. Er wird enttäuscht sein, wenn sie ihn abblitzen lässt. Und es ist ja auch schmeichelhaft, dass jemand aus dem Vorstand sich so für sie interessiert. Aber es löst nichts mehr in ihr aus. Sie will am liebsten einfach allein im Taxi sitzen, aus dem Fenster schauen, die Luft hineinwehen lassen. Warum ist sie schon wieder in so eine Situation geraten? Sag nein, ruft dir ihre innere Stimme zu. Sie ist kein Vorbild. Sie geht hier nicht mit einem guten Beispiel voran. Sie verachtet sich gerade selbst. Er steigt neben ihr ins Taxi, hinten, rutscht auf die Rückbank eng an sie heran. Was mache ich hier nur, denkt sie. Das Taxi fährt, der Wind rauscht, sein Mund kommt näher und näher. Seine Hand liegt schon auf ihrem Oberschenkel. Er ist nicht unattraktiv. Es ist nicht so, dass es ihr überhaupt nicht gefällt. Aber es ist auch nicht so, dass sie das alles will. Sie hat vergessen, was sie will. Ein Kind, so viel steht fest. Der Wind tut gut, seine Hand wandert auf ihrem Schenkel herum. Sie dreht den Kopf zur Seite, schaut aus dem Fenster, er atmet sie an. Sie braucht mehr Wind, das Fenster ist nun komplett geöffnet, seine Hand liegt auf ihr. Schwer und feucht, eine große Fläche, haarige Finger. Soll sie seine Hand wegschieben, wegschlagen, schubsen, schreien? Braucht es so viele Zeichen, um alle vorhergehenden Zeichen, die sie offenbar gesendet hat, zu revidieren? Ist das schon Belästigung oder ist das ein Flirt? Ist es unverschämt oder mutig? Ist es einfach eine misslungene Anmache oder ist es ein ekelhafter, kalkulierter Übergriff? Glaubt er, dass ihr das gefällt? Und sollte ihr das gefallen, sollte sie sich vielleicht nicht so anstellen? Ist doch nur Spaß, weiß doch keiner, ist doch nichts dabei. Wir finden uns doch beide attraktiv. Sind ihre Signale missverständlich, zweideutig? Sie schämt sich und sie möchte ihn nicht beschämen. Ich hab's nicht so gemeint, will sie sagen. Ich wollte nur flirten. Ich bin nicht an ihn, an dir interessiert. Aber sie sagt nichts. Sie schweigt und seine Hand wandert weiter. Sie schaut starr und stur aus dem offenen Fenster. Sie will ihn nicht beschämen. Sie fragt sich, ob sie zu höflich ist oder zu feige. Sie fragt sich, ob sie sich nicht wehrt, weil er ihr leid tut oder weil sie sich leid tut. Sie fragt sich, ob sie das alles über sich ergehen lässt, ob sie sich das alles gefallen lässt, weil er im Vorstand ist und sie ihn nicht gegen sich aufbringen, sie ihn nicht verärgern will. Es geht nicht ums Vorwärtskommen. Es geht um Konfliktvermeidung. Sie will nicht zum Problem werden. Das Problem würde an ihr haften bleiben, nicht an ihm. Sie wäre die Schwierige, nicht er. Und alle haben es schließlich gesehen. Sie hat ihn aber auch provoziert. Sie hat doch gelacht auf der Feier, ihn angeschmachtet und den ganzen Abend mit ihm herumgestanden. Sie hat sich bedienen lassen von ihm und es genossen. Da muss sie sich jetzt echt nicht wundern, dass, also das wäre jetzt wirklich albern und unfair von ihr, sich da jetzt auch noch drüber zu beschweren, zu echauffieren, würden sie sagen. Die Männer sowieso und die Frauen vielleicht auch. Das kommt davon, wenn man dem Chef schöne Augen macht. Sie ist ja selbst schuld. Sie hält den Kopf inzwischen aus dem Fenster wie ein Hund. Seine Hand erregt und verstört sie zugleich. Sein Atem fühlt sich warm an, fast unangenehm heiß. Er riecht nicht schlecht, nur ein bisschen zu viel nach Alkohol. Auch er schweigt und das macht die Situation nicht besser. Seine Hand wartet, sein Mund wartet, sein ganzer Körper wartet auf ihr Signal. Es gibt nur eine mögliche, nur eine richtige Antwort für ihn. Er lauert, sich seiner gewiss, sich ihrer Lust gewiss. Hoffentlich küsst er mich jetzt nicht, denkt sie. Der Wind tut so gut, hört sie sich sagen. Sie tut es nur, um zu sprechen und damit ihr Mund nicht frei ist, in Bewegung bleibt, damit er sie nicht für ohnmächtig und wehrlos hält. Ich muss Worte auf ihn werfen, um seinen Angriff abzuwehren, denkt sie, um ihn zu irritieren, als würde sie lauter kleine Bälle in sein Gesicht schleudern, damit er sie nicht mehr sehen und anfassen kann oder ihn mit einer Wasserpistole bespritzen. War doch ein schöner Abend, spricht sie weiter aus dem Fenster hinaus. Er muss doch gar nicht aufhören. Seine Hand erhöht den Druck auf ihr Bein. Das Taxi hält, sie sind da. Gute Nacht, sagt sie in die dunkle Nacht hinein, ohne den Kopf nach ihm zu drehen. Die ist bloß schüchtern, wird er sich im besten Fall erzählen. Im schlimmsten Fall hält er sie für eine frigide Kuh. Sie springt aus dem Taxi. Hoffentlich wird er am Montag alles vergessen haben. Oder soll sie Montag krank machen? Einfach das Büro schwänzen. Vielleicht werden sie sich gar nicht über den Weg laufen. Vielleicht ist er nur betrunken. Eigentlich ist gar nichts passiert. Überhaupt nichts.
Wow, kann ich nur sagen. Genau wie Rebecca im Taxi. Also das ist echt, ich finde diese Stelle so gut, weil die so eklig ist und irgendwie man denkt immer, also man ist da wirklich bei ihr dabei, ne? Also ja. man kennt das irgendwie und man spürt ihren totalen, ihren Kampf irgendwie von wegen, ich muss jetzt mich ein bisschen hier auch locker machen und etwas mitmachen und gleichzeitig will sie da nur rausspringen natürlich, weil das wirklich eigentlich widerlich ist.
Ich glaube, jeder kennt das und ich glaube, es ist auch
und
gar
das
nicht
ist so erschreckend.
Es ist auch immer so ein bisschen, es ist selten wirklich ganz eindeutig.
Ja.
Es ist eben auch so, dass ich zumindest selber, vielleicht ist das auch antrainiert oder vom Patriarchat so eingefleischt, es wird einem ja schon auch immer beigebracht als Frau, du musst Männern gefallen, so die Männer sind irgendwie oben oder die haben was zu sagen, du musst, und man will ja auch manchen Männern gefallen und man ist ganz oft in so einem Zwiespalt, dass man denkt, scheiße, habe ich vielleicht selbst eben diesen Vertrag ins Leben gerufen. Also habe ich vielleicht selbst ein Angebot gemacht mit irgendwelchen Signalen, die ich gar nicht senden wollte. Und es ist eigentlich dann immer noch okay, zurückzugehen. Mhm. Aber man schämt sich eben so, weil man dann denkt, das ist ja gemein. Und
oder man hat halt in so einem beruflichen Kontext natürlich Angst dafür, sozusagen bestraft zu werden am Ende. Ne? Also ich finde das immer so interessant oder ja, wundere mich so ein bisschen, weil man ja, also eigentlich sollte man meinen, wir haben diese Zeit so ein bisschen hinter uns gelassen, aber irgendwie ist es, das passiert, glaube ich, so schnell nicht, ne? Und du hast ja vorhin auch angedeutet, du hast selber Sachen erlebt in deiner Zeit als Anwältin irgendwie. Also liegt ja einem Machtgefälle zugrunde. Das ist ja oft nichts anderes. Und man denkt immer so, mein Gott, wir sind doch wirklich weiter. Wir sind irgendwie im 20. Jahrhundert, aber im 21.
Ich glaube, es ist auch, du bist vielleicht noch im 20. Ich glaube, es ist eben, es gibt ja eben manche Typen, bei denen empfindet man es halt nicht als Belästigung, weil man die auch toll findet. Ja. Und dann wiederum gibt's andere. Und ich glaube, jeder, also mich haben immer diese Sprüche so ein bisschen geärgert. Also dieses, stell dich nicht so an, oder wenn in einem Meeting auf einmal gesagt wurde, na Blondie. Also
das finde ich total krass, die Geschichte hast du schon mal irgendwo erzählt, das finde ich unglaublich, wirklich. Da.
Oder man wird laut und also, die sagen, sei nicht gleich hysterisch oder hast du wieder deine Tage oder bist du schwanger und so. Auf der anderen Seite, und das war mir auch wichtig und das wollte ich anhand der anderen Figur Maxi auch zeigen, ist natürlich dieses auch in, selbst in Affären und in Beziehungen gibt es natürlich auch manchmal so ein Machtgefälle oder eben so eine, wie du vorhin sagtest, was Toxisches, was gar nicht unbedingt eben nur von einem ausgeht, sondern diese Kombination zweier Menschen ist einfach, jeder holt halt immer, lässt seine Waffen aufblitzen und kommt mit immer mehr Munition vor die Tür. Ja. Und das war mir wichtig, anhand von Maxi auch zu zeigen, diese Affäre mit diesem deutlich älteren Mann, der auch sehr mächtig, sehr erfolgreich ist, sehr reich, der sie auch mit Geld bezirzt. Also sie ist auch selber so ein Klischee.
Genau.
Und sie verliebt sich auch
Sugar
in
diesen,
ja genau. Und sie verliebt sich aber auch in sich selbst, in diesem Klischee.
Ja, genau.
Also
sie liebt diese Leidenschaft.
Sie liebt, ja, und sie liebt es auch, diese Frau zu sein, die so ausgestattet wird wie so ein ausgestopftes Tier. Und er kauft ihr Taschen und sie verfällt eben auch so diesem oh, ich bin die junge Frau und der alte Mann leistet sich mir.
Und gleichzeitig ist Maxi halt eigentlich auch zu schlau dafür. Das ist so der super interessante Konflikt in dieser Figur, finde ich. Ne? Man denkt immer, Mädchen, du weißt das doch, was du da gerade für einen Quatsch machst, aber irgendwie kommt sie halt aus der Nummer nicht mehr raus.
Nein,
ne? Das ist so ein, ja.
Ich glaube, sie möchte einmal eben so diese junge Geliebte sein.
Und
sie hat nun auch keine Mutter. Sie hat auch einen Vater, der sehr erfolgreich ist und aber sehr abwesend, aber sie immer vergöttert hat. Sie war auch immer eine Frau, die sehr von ihrem Äußeren gelebt hat, die schon in jungen Jahren auch belästigt worden ist, die also immer auch an Männer geriet, die sie irgendwie für ihren Körper wollten, die zu schnell an ihre Brüste gegrapscht haben und so. Also sie kennt das gar nicht anders, als also so ein bisschen ein Objekt zu sein für Männer.
Genau.
Und da lässt sie sich auch dann total drauf ein, weil sie für diesen Mann...
Da ist
sie
sicher, ne? Genau. Das kennt sie.
Genau. Und das war mir halt da auch irgendwie, das zu beschreiben, und das habe ich natürlich auch früher aus eigenen Erfahrungen, aber auch an meinen Freundinnen beobachtet, dass man sich eben auch in so eine Idee von sich dann so reinsteigern kann und eben sagt, einerseits, ich bin Feministin, aber nein, ich möchte aber trotzdem jetzt, dass der Mann mich total toll findet und so. Also man
und will gefallen.
Und man will wahnsinnig gern gefallen und man möchte sexy sein und heiß, und man hat auch immer Angst, dass man, wenn man irgendwie etwas tut, was jetzt irgendwie nicht süß und lieblich ist, dass man irgendwie denkt, oh, dann heißt es, sie hat Haare auf den Zehen und die ist so garstig. Mhm. Also das ist ja ganz, ganz tief in uns verwurzelt.
Ja, total.
Dieses Bedürfnis. Ja. Und sonst bin ich nicht liebenswert, wenn ich nicht...
Genau.
Ne, das ist ja, und das wollte ich anhand dieser Figur zeigen.
Ja, ist dir super gelungen. Also ein ganz, ganz großes Konfliktpotenzial. Ist wirklich eine sehr, sehr spannende Figur, finde ich. Und ich glaube, die Stelle, die du dir da überlegt hast, das ist auch spannend, weil sie sich da Gedanken macht, um was hat eigentlich eine Affäre gegenüber einer Ehe oder was ist davon besser oder
wäre
das Langweilige nicht doch manchmal besser?
Wie viel Ruhe verträgt meine Libido sozusagen?
Ja, so, du sagst es besser. Genau.
Also ich bin ein großer Fan auch von Esther Perel, falls ihr die kennt. Also die schreibt tolle Bücher und hat ein paar Podcasts, und die, ich habe mich viel damit auch beschäftigt. Also die Macht der Affäre, und ich finde immer, jede Beziehung sollte ihre eigenen Regeln und Gesetze haben und nicht so sehr gucken, das macht man und so muss es sein. Die einen wollen ganz viel Nähe und Kontrolle, die anderen wollen ganz viel Freiheit. Und Maxi liebt ihren Mann eigentlich und hat eigentlich ein glückliches Leben mit dem.
Der ist auch sehr nett. Man denkt,
der ist nett, der ist ein toller Arzt. Das könnte alles so schön sein. Ist es aber nicht.
Dann kommt die Libido dazu.
Genau. Ja, und
die Böse.
Und auch die eigene Sehnsucht nach, ja, vielleicht auch die Gier oder die Üppigkeit, auch vielleicht bei vielen Frauen die Verpassungsangst, also dieses, wie lang bin ich noch jung und schön, wie lang werde ich das noch haben, solche Gedanken hat sie
genau.
Und sie hat immer Angst, dass sie eben an Anziehungskraft verliert.
Ja.
Und jetzt denkt sie über ihren Mann nach, der heißt Hannes und ihr Lover heißt Bobby und sie heißt Maxi. Hannes ist ein anständiger Kerl. Er hat diesen anständigen Beruf, bei dem er Menschen rettet, während Bobby Menschen zu riskanten Anlagemodellen zwingt oder jedenfalls zu dubiosen Investitionen. Okay, Hannes surft ständig im Internet und spielt Computerspiele gegen irgendwelche Trolle, die überall auf der Welt verteilt sitzen und miteinander zocken, als ob es keine reale Welt gäbe. Er ist ein bisschen zu einem Avatar geworden, aber zu einem sehr liebenswürdigen Avatar. Bobby zockt nie. Aber ist es nicht unfair, dass sie überhaupt an Bobby denkt, während sie Hannes ansieht, während er mit seiner Tastatur irgendwelche Aliens oder Monster auf dem Computerbildschirm besiegt? Er drückt mit vorgeschobenem Unterkiefer darauf rum und nimmt nichts wahr, nicht mal sie, wie sie ihn ansieht, wehmütig, als ob sie ein altes Foto betrachtet, dabei sitzt er doch vor ihr. »Hast du Hunger?«, fragt sie. »Hab schon Pizza gegessen vorhin.« Und der Computer rauscht und piept. Dann esse ich allein, sagt Maxi. Doch in Wirklichkeit isst sie gar nichts. Bei Hannes fühlt sie sich manchmal wie ein Wohnzimmerbild, das er zu oft angesehen hat. Dabei wäre sie lieber ein seltenes Ausstellungsstück, das nur als Leihgabe in einem Museum hängt. Sogar wenn sie Bobby nur tagsüber zum Kaffee trifft, sieht er sie an wie eine Köstlichkeit. Sie trägt oft extra viel Lippenstift, manchmal sogar Glitzer-Eyeshadow. Sie ist in Make-up gebacken. Er sammelt sie ein, sobald Hannes beim Fußballtraining oder in der Klinik ist. Er macht alles möglich. Zu Hause ist sie ungeschminkt, ohne Glitzer. Bei Hannes kann sie so normal sein. Er spielt am Computer und sie sperrt sich im Bad ein, um nachzudenken, um dem anderen zu schreiben, aus ihrem gemeinsamen Bad. Aus dem Bad, in dem sie nur noch viel zu selten Sex unter der Dusche mit Hannes hat. Aus dem Bad, in dem die Eheleute oft nackt nebeneinander stehen. Der eine duscht, der andere putzt sich die Zähne oder cremt sich ein. Sie sind nackt ohne die Aufgeregtheit der Nackten. Als es ihr zum ersten Mal auffiel, weinte sie. Sie fragte sich, ob das nun immer so bliebe, das Nacktsein ohne Verlangen, das Begierdelose nebeneinanderstehen mit Zahnbürste im Mund. Sie hat sich immer geschworen, dass sie niemals vor ihm auch nur Pipi machen würde. Das hat sie bis heute durchgehalten. Aber was ist mit den Jogginghosen, den Sweatshirts, den ungekämmten Haaren, den Wärmesocken, den Mahlzeiten vor dem Fernseher? Wie soll das funktionieren, sich gehen lassen und sich sexuell zueinander hingezogen fühlen? Wie soll das funktionieren, mysteriös sein und doch geborgen, vertraut und aufregend? Sie möchte nicht, dass er sich vor ihr den Pickel ausdrückt, aber sie möchte, dass er ihre Haut untersucht, wenn sie eine rote Stelle am Rücken hat. Sie möchte, dass er ihren Sonnenbrand eincremt, wenn die Haut sich pellt. Aber wie um alles in der Welt soll das denn funktionieren? Jemanden so gut kennen und noch verrückt nach ihm sein. Wir brauchen immer beides, den Krämer und den Verrücktmacher. Aber wird nicht derjenige, der einen verrückt macht, auch irgendwann zum Krämer und dann zum Pickelausdrücker oder Zähneputzer? Ist es unmöglich, immer sexy zu sein? Und will man den Partner, bei dem man sich immer abstrampeln muss? Bei dem man noch in High Heels am Sonntag die Geschirrspülmaschine ausräumen muss? Was tun einem diese Gespräche über Steuererklärungen und Einkaufslisten nur an? Was richten sie an? Die Versicherungen und Erledigungen, die Glühbirnen und Müllsäcke, die Getränkekisten und das Altpapier. Aus der Liebe wird ein Management, eine Aufgabe, eine Leitung. Listen abarbeiten, sogar Listen zu schönen Dingen, wie zu Urlauben und Feiertagen, zu Geschenken und Hochzeitseinladungen. Es muss immer etwas besorgt werden. Oder repariert, weggebracht, abgeholt, frankiert, nummeriert, abgerechnet, aufgeräumt, umgestellt, aufgebaut, aufgesaugt werden. Es wird so lange gesaugt, bis auch der letzte Krümel Libido im Beutel verschwunden ist, verschluckt worden ist.
Ich glaube, schlimmer wurde eine Ehe wirklich nie beschrieben. Aber ich finde auch allein schon das Wort Eheleute, das ist auch schon so. Ja. Die Eheleute stehen nebeneinander im Bad und putzen sich die Zähne. Ja. Das sagt echt schon so viel. Und wie gesagt, also nur um das den Hörern auch nochmal zu versichern, Maxi liebt Hannes ja trotzdem.
Ja, sie liebt ihn.
Aber so ist es eben der Alltag.
Sie liebt ihn, aber sie sehnt sich, sie braucht eben auch etwas mehr vielleicht Aufregung als andere. Und sie will auch ausbrechen aus diesem Leben, von dem sie sich so viel auch selbst versprochen hat. Also dieses, das kennt man ja auch, dass man sich mit Mitte 30 irgendwie fragt, was ist eigentlich aus meinen Träumen geworden? Was ist aus all den Versprechungen, die meine Jugend mir zugeflüstert hat? Mhm. Ja. Und sie ist es eben sehr gewöhnt, dass ihr Vater hat ihr alles ermöglicht. Sie ist sehr schlau. Sie hatte immer Männer, die ihr zu Füßen lagen. Und ja, ich glaube, dadurch entsteht dann irgendwann so eine Getriebenheit und so eine, was ist jetzt aus mir geworden? Wo bin ich denn? Wir ziehen ja alle auch in unserem Alter so die erste Bilanz. Bin ich da, wo ich eigentlich meinte, vor 10 Jahren sein zu wollen? Mhm. Habe ich meine Wünsche erfüllt? Deswegen heißt der Roman ja auch drei Wünsche.
Genau. Und vor allem, was kommt dann noch?
Genau.
Jetzt habe ich ja noch, wenn es gut läuft, weiß ich nicht, 50 oder sogar noch mehr Jahre vor mir. Hilfe. So,
geht es jetzt
also
immer
Maxi
so weiter?
Kriegt eine totale Torschlusspanik im Grunde. Und wie gesagt, driftet dann auch wirklich noch ein bisschen ab und muss sich selber ganz schön finden am Ende des Romans oder gegen Ende des Romans. Hast du denn eigentlich... Ich finde das Konzept deines Romans ja sehr schlau, dass du im Grunde, also das sind ja, also alle Figuren treiben ja Gefühle um, die wahrscheinlich alle weiblichen Leser in diesem Alltag kennen. Aber du hast es ja aufgeteilt auf 3 Figuren.
Ja.
Gibt's eine davon, die dir am allernächsten steht? Fandest du eine sehr schwierig oder kennst du das alles wirklich super von dir selber und
ich finde das alles super, was ich schreibe. Nein,
na, das sowieso,
im Ernst,
aber halt
man hat natürlich so seine Lieblingsszenen. Mir steht natürlich Helena am nächsten, weil das die autobiografischste Figur ist, also die schwanger ist und ihren Vater an Krebs verliert. Da habe ich einfach den Tod und das Sterben meines Vaters verarbeitet. Das war auch die erste Figur, die ich überhaupt erschaffen habe.
Also, mal kurz als Fußnote, ich habe das eben nicht extra mit vorgestellt, aber dein Vater war Helmut Karasek, der große Literaturkritiker, also nur um das jetzt der Vollständigkeit halber, so dass man ihn auch, finde ich, in dem Roman sehr, sehr stark vor Augen hat. Absolut.
Also jeder hat ihn
so
erkannt.
Eine schöne Liebeserklärung, wirklich.
Ich habe meinen Vater unfassbar bewundert und er mich auch, und wir hatten eben irgendwie auch so diese Erwiderungsgewissheit, und ich habe auch, für mich war das auch ganz schwer, immer, weil mein Vater alles toll fand, was ich machte und mir immer applaudiert hat. Und dann mit 15 kam ich halt raus in die echte Welt und habe echte Typen kennengelernt. Und dann habe ich festgestellt, okay, So toll wie zu Hause findet mich hier keiner.
Die applaudieren gar nicht jedes was Mal, wenn ich mit was denen? Sage.
Warum weinen die nicht vor Rührung und Ergriffenheit, wenn ich auch nur drei Sätze sage?
Das ist auch eine schöne Vorstellung. Ja.
Mein Vater war ja sehr nah am Wasser gebaut, also der hat sehr viel geweint. Wir haben zusammen Gedichte gelesen.
Vorstellen.
Und der war eben sehr berührbar, war aber trotzdem auch ein Grobian. Deswegen hatte ich immer so eine Schwäche für so, ich sag immer, der dichtende Boxer. Also so Alpha-Männer, die so aber ganz sanft, genau. Ja, oder so ein Richard Burton-Typ. Ja. Weißt du, so ein verletzlicher, aber eigentlich ein Tyrann.
Bitte trotzdem hart sein.
Und ich glaube, dass man natürlich, dass diese Figur, ursprünglich sollte es ein Buch über Väter und Töchter werden. Und dann sind mir aber diese anderen Themen so begegnet. Und mir ist auch Maxi sehr nah. Weil ich sie immer in Schutz nehmen muss, weil ganz viele Leute mir sagen, oh, das ist ja die krasseste, so die ist am abgründigsten, am schwierigsten. Sie ist wirklich keine Heldin. Ich meine, sie betrügt, sie bescheißt, sie lügt. Sie wird selber zu einer Schauspielerin, weil sie irgendwie in beiden Welten, sie führt wirklich ein Doppelleben. Und ich muss sie oft verteidigen.
Ja.
Und dadurch ist sie mir so nah, weil ich ihre Handlung auch so nachvollziehen kann.
Absolut.
Aber was wirklich schön ist, der Roman ist ja jetzt auch erst seit dem 30. September auf dem Markt. Und ich bekomme ganz, ganz viele Nachrichten über Facebook und Instagram von fremden Leserinnen, vor allem Frauen, die eben genau das sagen, was du gerade gesagt hast, nämlich, ich erkenne mich zu 100% wieder, woher weißt du, wie ich mich fühle. Oder krass, mir ging es genauso. Sei es der Kinderwunsch, sei es die Karriereszenen, seien es die Szenen einer, also wie man sich fühlt, wenn man schwanger ist. Das Kind ist auf der Intensivstation. Helena bekommt einen Sohn und der ist sehr krank und der kommt zu früh auf die Welt. Die ganzen Fragen,
hast
die
du
man
auch als, selber erlebt.
Genau, das habe ich auch selber erlebt. Ja. Die ganzen Fragen, die man als junge Mutter sich stellt, eben schaffe ich das, will ich das, wie kann
und
ich das?
Jeder redet dir rein auch als
jeder
junge Mutter.
Rein.
Das ist ja auch ein Horror. Also
jeder hat gut gemeinte, tolle Ratschläge, wo du denkst,
alles machst du falsch im Grunde, egal wie du
es mir jetzt
machst.
Auch nichts, eure tollen Ratschläge nach dem Stillkissen, wenn ich ein Kind auf der Intensivstation habe,
oh
interessiert mich leider gerade mal die neueste Wickel-App, interessiert mich ein Scheißdreck. Ich will mein Kind hier gesund rauskriegen.
Ja, Horror. Schrecklich.
Und ich glaube, das sind Themen, die eben, die immer noch zum Teil tabuisiert sind. Also gerade auch der Kinderwunsch und so, dass Leute sich genieren, weil das total, ein Versagen des Körpers und die Unfruchtbarkeit und so. Und bei dem Sterben des Vaters, das war natürlich einfach einen Abschied nehmen für mich.
Ja, das wollte ich gerade fragen. Hattest du das Gefühl, dass das für dich mal raus musste oder war das wirklich so ein, du hast es aber schon auch ein bisschen zelebriert, ne? Das, also so liest sich das, finde ich, ne? Das ist echt eine Liebeserklärung. Das ist nicht, ich bade hier in schrecklichem Herzschmerz, sondern ist wie so ein schönes nochmal zurückerinnern.
Ein
ganz positives Gefühl.
Ich glaube auch ohnehin diese Kindheit, die wir alle hatten, die einem im Rückblick immer unglaublich heil vorkommt. Und gerade wenn man so ein Kind der 80er Jahre ist und irgendwie so an die 90s denkt und so denkt, oh Gott, das war alles, es schien alles so unbeschwert.
Wir haben keine peinlichen Fotos per Insta verschickt.
Nein,
oder so.
Wir hatten die Backstreet Boys, wir hatten Take That, wir hatten Eulili und Oshkosh und ich weiß nicht was, Beverly Hills 90, 210. Also da sind ja ganz viele Bilder auch dieser Generation und das, dann ist man natürlich, ich neige leider auch zur Nostalgie oder Melancholie.
Ja, ist doch schön.
Und ich wollte mich einfach nochmal an diese Kindheit erinnern und an diese, an diese Jahre eigentlich des vollkommenen Glücks und der Leichtigkeit und Unbeschwertheit.
Das kommt auch echt super raus. Aber jetzt liest du ein Stück zu Helena und das ist dann nicht mehr ganz so schön.
Nein.
Das ist jetzt schon...
Ja, aber es sollte eben auch,
das
ich glaube, den den Schmerz muss man auch, also Woody Allen hat mal den schönen Satz gesagt, das Glück schreibt mit weißer Tinte.
Ah, du bist so eine Zitatmaschine, das ist so unglaublich.
Über das Glück zu schreiben ist quasi langweilig und fad und deswegen, das Unglück ist doch deutlich produktiver, ja? Das Unglück hat viel mehr Varianten und Facetten, deswegen, ich suche gerade die Stelle.
Beide Seiten. Das Leben ist reich.
Ach so, ich muss mal hier kurz anfangen, genau.
Wir organisieren uns.
Nee, ich bin schon da.
Du vor allem.
Also, sie heißt Helena. Der erste Mann, der ihr das Herz brach, war ihr Vater. Und jetzt liegt er im Sterben. Als kleines Mädchen hatte Helena oft das Gefühl, sie müsse ihm dabei helfen, glücklich zu sein. Er hatte für sie schon immer etwas Verlorenes. Diesen traurigen, kindlichen Blick seiner Knopfaugen, die Sehnsucht und Einsamkeit verrieten. Sie weiß, dass er es hasst, niedlich zu sein. Männer wollen keine Teddybären sein. Männer wollen Löwen sein, Haie vielleicht, auch in hohem Alter. Ein bisschen wie Ganoven. Frauen denken oft, sie sollten gute Menschen sein. Frauen wird beigebracht, dass sie gut sein sollen. Ihr Vater hat stets versucht, Helena zu zeigen, ein bisschen wie eine Ganovin zu sein. Es ist vielleicht ihr letztes gemeinsames Weihnachten. Helenas Vater weint auf dem Sessel und wimmert und winselt, bewegt von der Melodie, vielleicht irgendeiner fernen Erinnerung, so als wisse er um sein nahes Ende, um den Verlust der Jugend, der Liebe, der Weihnachtsfeiern. Es ist alles vorbei, nun sind andere an der Reihe. Trotzdem hören sie noch immer dieselben Lieder. Vielleicht ist es das, was ihn erstaunt, dass alles gleich bleibt, nur mit anderen Mitspielern, Darstellern. Das Leben geht weiter, trotz seines Abschieds. God is watching us, ertönt es aus den Lautsprechern. Er sitzt hinter einer Wand im Wohnzimmer und genießt allein die Musik, weil der Rest der Familie um die Ecke am Esstisch spielt. Und dennoch hören sie ihn jaulen, ihn mitsummen. Helena geht zu ihm, so sitzt er, so halb versunken im Ohrensessel, allein mit dem Kitsch und der Nostalgie. Er tupft sich mit einem Taschentuch die Tränen unter der Brille weg, weiße Fetzen bleiben in seinem Gesicht kleben, die Füße hat er hochgelegt. Helena liebt es, dass er so rührselig ist. Sie mag seine Empfindbarkeit. »Setz dich zu mir«, sagt er und hält ihre Hand. Auf seinem Hemd ist ein riesiger Fleck vom Mittagessen. Helenas Vater machte immer schon Flecken, aber er konnte früher besser mit ihnen umgehen. Vor allem liebte er es, sie zu entfernen. Er tropfte Zitrone auf weiße Hemden, legte sie stundenlang in die Sonne zum Ausbleichen, weichte sie ein, rubbelte mit Feuchttüchern auf ihnen herum, streute Salz auf Rotwein, kaltes Wasser auf Blut, legte Stoff ins Gefrierfach. Er hatte für jede Art von Fleck ein Geheimrezept. Von jedem Flug brachte er dutzende Erfrischungstücher mit, weil die am besten gegen Flecken aller Art halfen. Er goss absichtlich Rotwein über ein teures Hemd, nur um seinem Freund zu beweisen, dass er den Fleck wieder rausbekam. Sie haben das gesamte Fleckenteufelsortiment zu Hause, wie eine Briefmarkensammlung. Und ihr Vater liebte Pillen, Tabletten, Medizin. Der Schrank, in dem die Medikamente gelagert wurden, war immer so voll, dass diverse Packungen herauspurzelten, sobald man ihn öffnete. Pillen kullerten durch den Schrank, Pappschachteln stapelten sich geöffnet übereinander, Packungsbeilagen flogen durchs Badezimmer, das Plastik der Verpackung knackte, wenn er die Pillen herausdrückte. Er schwor auf Talzid und Aspirin, auf Reni und Gaviscon, auf Paracetamol, ständig hatte er Sodbrennen, vom vielen Weißwein und Sekt. Er liebte Kautabletten für den Magen und aß sie wie Erdnüsse. Es knackte, wenn die harten Pillen zwischen seinen Zähnen zerbrachen. Manchmal aß er so viele, dass sich ein weißer Rand um seinen Mund rankte, wie eine mit Kreide gezeichnete Blüte. Oder ein Clownsmund. Er war immer eine Art trauriger Clown für Helena. Er ging gern und oft zur Apotheke. Er war kein Hypochonder, aber er war ein Symptomsympathisant. Sagte man ihm, ich habe Kopfschmerzen, so erwiderte er, oh ja, ich auch, ich habe furchtbares Kopfweh. Erzählte man ihm, man habe schlecht geschlafen, so rief er, ich hatte eine schreckliche Nacht. Diese Träume, ich liege seit 4:30 wach, senile Bettflucht, schrecklich. Er konnte einen stets im Leiden überbieten. Immer machte er den Stich im Krankheitenquartett. Man fand nie das Medikament, das man suchte. Halsweh, Diarrhoe, hier, nimm eine Aspirin. Ihr Vater aß Aspirin wie andere Leute Popcorn. Und je älter er wurde, desto mehr brauchte er die Tabletten. Auf den Packungen standen im Imperativ immer andere Anweisungen geschrieben. Nicht auf nüchternen Magen einnehmen, vor dem Schlafengehen nehmen, Packungen nach Anbruch innerhalb von 4 Wochen aufbrauchen, zu einer Mahlzeit nachnehmen, täglich eine Tablette mit reichlich Flüssigkeit einnehmen, im Kühlschrank aufbewahren.
kühl und trocken lagern, vor übermäßiger Hitze schützen, vor Gebrauch gut schütteln, keine Einnahme vor einer Teilnahme im Straßenverkehr, 3 Tabletten morgens, mittags und abends langsam auf der Zunge zergehen lassen, Dosis bei Bedarf erhöhen, aber nicht mehr als maximal 6 Tabletten innerhalb von 24 Stunden einnehmen, während der Einnahme auf Alkohol verzichten, nichts zerkleinern, Wechselwirkungen mit anderen Medikamenten möglich, täglich einnehmen, sollte eine Dosis vergessen werden, Dosis nicht nachholen. Nein, man konnte keine Dosis nachholen. Das war ihrem Vater klar. Wer sollte sich das alles merken? Selbst für den Medizinschrank brauchte man eigentlich eine genaue Route. Jede Pille verlangte etwas anderes von einem. Und jetzt werden ihm alle Pillen der Welt nichts mehr helfen.
Schön. Traurig und schön. Wirklich sehr traurig.
Ich selber aber
wirklich
ganz traurig.
Auch sehr schön. Ja, das glaube ich dir. Nein, aber das ist wirklich so. Ne? Man sieht ihn so vor sich, man kann ihn sich so gut vorstellen irgendwie.
Ich glaube, es ist halt auch wichtig, als also was ich mich im Nachhinein jetzt auch gefragt habe, und das ist auch in dem Buch, ist natürlich, dass man als Teenager dann ganz viel Zeit mit seinen Eltern versäumt, weil man sich für sie schämt und weil man immer rausgeht, ins Leben will und auf die Piste will und in die Disco, wie wir damals, ne? Also, und ich denke mir, man wohnt so mit seinen Eltern unter einem Dach und letztendlich, ich hatte ein sehr inniges Verhältnis zu meinem Vater, Gott sei Dank zu meinen beiden Eltern, und trotzdem gibt es noch so viele ungestellte Fragen und so viel
man
Versäumtes.
Man lebt halt auch viel nebeneinander her, man nimmt sich nicht immer so wahr.
Ja,
das ist so. Aber Laura, das ist jetzt total ungeschickt, jetzt haben wir das alles hier so traurig beendet. Ich habe mir jetzt überlegt, damit wir die Hörer und Hörerinnen hier positiv entlassen, mache ich noch so eine quasi Frank-Plasberg-Abschlussrunde.
Ja, gerne.
Dein Roman heißt ja 3 Wünsche. Was sind jetzt deine 3 Wünsche, wenn jetzt die Fee um die Ecke käme?
Dass der Roman verfilmt wird.
Oha.
Hallo, liebe Filmproduzenten. Sprechen Sie mich, schreiben Sie mir unter. Dass der Roman verfilmt wird.
Ja, Nummer 1.
Ich hätte gerne mal eine Rolle als Synchronsprecherin. Also ich würde gerne in
das
so...
Das sollte jetzt hier kein Bewerbung...
In so einem Pixar-Film oder so.
Werden.
Würde gerne so ein... Aber ich möchte so eine coole... Figur,
also ein Zeichentrick.
Ja, entweder so einen singenden Schwamm oder einen Topflappen oder so eine Krake. So eine Krake, so eine böse... Ich möchte so eine böse.
Das diese, könntest
wie
du
diese
gut, ja.
Wie
so
die bei Ariel. So. Also sowas möchte ich.
Okay.
Und ich möchte natürlich, dass meine Sendung... Oh Gott, jetzt mache ich doch noch Werbung. Ich habe eine Sendung in ZDF Neo, eine Talkshow, die heißt Laura Karasek Zahn am Limit. Ich möchte ich habe so bestimmte Gäste, die ich mir wünsche, und ich würde einmal in meinem Leben gerne einen Preis gewinnen. Also entweder einen Fernsehpreis oder einen Preis für ein Buch. Einmal,
Laura nimmt alles.
Ich nehme alles.
Sie
die goldene Himbeere. Ich nehme auch so den Preis der Kreisstadt hinter Tupfingen. Ich weiß es nicht. Remscheid. Es ist mir vollkommen egal. Geben Sie mir einen Preis.
Gut, ich glaube, das lässt sich machen. Vielen Dank für deinen Besuch, das war total schön, und kauft alle 3 Wünsche. Super Roman.
Ja, danke, ciao.
Tschüss.
Das war's für heute von uns. Bis zum nächsten Mal beim Lübbe Audio Podcast.